Hi und herzlich willkommen wieder bei Mund auf, der Dental-Podcast. Und es ist ein bisschen Zeit vergangen, dass wir die letzte Folge gepostet haben, weil bei uns viel los ist. Und wir kommen aber mit einem triftigen und tollen Grund wieder zurück aus der kleinen Pause. Und zwar sind wir heute zu einer recht spontanen Sitzung nochmal da. Ich bin in Heilbronn mit Andi Volk und Florentine Karo Lippenberger. Und ich begrüße euch jetzt erstmal hier. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hi. Vielen Dank, dass wir da sein können.
Hallo.
Hi. Vielleicht sagt ihr einfach mal zwei, drei Worte zu der Funktion, die ihr habt, weil heute soll es um den Protesttag in Baden-Württemberg gehen. Also ein bisschen Berufspolitik hatten wir bisher jetzt relativ wenig hier auf dem Channel, war immer ein relativ fachlicher Podcast. Aber ich glaube, aus gegebenem Anlass und weil es viele Leute umtreibt, ist das ein Thema, das spannend sein könnte. Also was macht ihr berufspolitisch?
Ich bin jetzt hier Kreisvorsitzender vom Stadt- und Landkreis Heilbronn. Und das ist eigentlich das, warum ich in dem Thema jetzt drin bin, weil die Kreisvorsitzenden eigentlich diesen Protesttag vor Ort leiten.
Ja, sehr gut. Und du gehörst auch dazu, oder?
Ich gehöre auch dazu. Ich bin seine Stellvertreterin. Und gemeinsam organisieren wir den Protesttag hier im Raum Heilbronn.
Sehr schön. Der Protesttag. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Podcast wird ja auch außerhalb von Baden-Württemberg gehört und vielleicht, und das ist ja unser Ziel, weshalb wir es jetzt auch noch so kurzfristig, sage ich mal, aufnehmen und auch veröffentlichen möchten, hat es auch in Baden-Württemberg noch gar nicht jeder mitbekommen. Was ist denn der Protesttag? Worum geht's denn? Wann ist der?
Der Protesttag findet am Dienstag, den 18.06. statt. Das heißt, die Praxen sind dazu aufgerufen, zu schließen, um entweder zu einer Art demonstrieren in irgendeiner Art, beziehungsweise zu zeigen, was uns umtreibt aus der Politik, oder einen Sprechtag durchzuführen. Das heißt, dass man in die Praxis jemanden einlädt, einen Politiker einlädt, um mit denen zu sprechen, wo die Problematiken liegen. Wobei ich das eher in den kleinen Orten, wo sich die Leute kennen, sehe. In großen Städten wie Heilbronn macht das überhaupt keinen Sinn, sowas.
Ja, also wahrscheinlich ist es ja auch viel sinnvoller, wenn man die Praxen zumacht und die Patienten sich vielleicht auch fragen oder möglichst viele Leute fragen, warum ist denn geschlossen? Also ansonsten ist ja der Bedarf meist gar nicht da, oder? Sehe ich das falsch?
Genau, also ich würde auch nie, ich finde es wie gesagt, eigentlich mit den Sprechtagen oder dieses Sprechtag ist nicht das, was die Mehrheit machen möchte. Wir hatten ja eine Umfrage, wie viele Leute so bei Protesten mitmachen würden. Und 83% in Baden-Württemberg haben Ja gesagt. Aber ich glaube, die wenigsten haben sich den Praxissprechtag vorgestellt, sondern die wollen auf die Straße, wollen informieren, wollen die Presse da sehen und sehen, dass vielleicht die Patienten auch auf unsere Seite mitgenommen werden können, weil es geht um den Patienten letztendlich.
Mhm. Also vielleicht nochmal, um es aufzurollen, das ist jetzt organisiert von einzelnen Gruppen der Zahnärzteschaft oder von der LZK oder was ist letztlich so das Übergeordnete? Also sind es freie Zahnärzte, die sich vereinigen oder wirklich von der Kammer organisiert oder wie kann man es einordnen?
Also die Initiative zum Protest, die kam von unseren Körperschaften, beziehungsweise wurde es in den beiden Vertreterversammlungen einmal von der Landeszahnärztekammer und von der Kassenzahnärztevereinigung von den Delegierten gefordert. Das war auch so ein bisschen das Feedback, was wir von den niedergelassenen Kollegen bekommen haben, dass es ein weiter so von der Politik einfach nicht geben kann. In diesem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz wurde eine rote Linie überschritten. Und da wollen wir einfach darauf aufmerksam machen, dass wir da die ambulante Versorgung höchst gefährdet sehen durch diese ganze Gesetzeslage. Und da finden wir, dass es am sinnvollsten ist, so wie die Apotheker das damals gemacht haben, einfach zu streiken und zu sagen, wenn wir nicht offen haben, dann, ja.
Dann wird es vielleicht gesehen.
Genau.
Vielleicht war.
Vielleicht,
ne?
Das ist die Hoffnung, ja.
Also ich meine, das ist ja das Schwierige dabei, ne? Apotheker, Kinderärzte hat man ja ganz gute Presse dann gelesen. Also es wurde recht gut in den Medien wiedergegeben. Was glaubt ihr? Also ich jetzt, der das oft auch kritisch sieht, ne? Also in seiner Wahrnehmung von dem, was die Gesellschaft von Zahnärzten hält, sieht es oftmals auch kritisch. dass ich nicht glaube, dass jetzt mit rein rationalen Argumenten die Leute überzeugt werden können. Ne? Weil ich glaube, man muss sehr viel erklären, um überhaupt klar zu machen, was so der Notstand ist. Ne? Ich meine, der durchschnittliche Bürger, der ist immer noch der Meinung, die Zahnärzte verdienen alle ein Schweinegeld. Und vielleicht spielt auch viel Neid rein oder wie auch immer, aber ich sage mal, wir haben gesellschaftlich gesehen und politisch gesehen immer eine relativ schlechte Verhandlungsposition. Oder ist es nur meine Ansicht als Laie von außen und ihr sagt, politisch werden wir schon ernst genommen?
Ja, ich würde es gern so sagen, aber leider werden wir politisch gefühlt nicht sehr ernst genommen. Also man hört uns primär erstmal zu, aber so richtig für uns einsetzen, da fehlt's dann noch. Und ich glaube schon, dass es sicher Praxen gibt, denen super gut geht oder die noch immer gut verdienen. Aber ich glaube schon, dass ein Großteil der Kollegen viel kompensiert an diesen ganzen finanziellen Einschränkungen.
Bin ich auch überzeugt, ja.
Und dass wir das eigentlich eher durch mehr Arbeiten, also eine 50-Wochenstunde inklusive Verwaltungsaufgaben, Fortbildung etc., das ist bestimmt nicht die Ausnahme, das ist eher die Regel. Und wir sind dann eben mehr fleißig, damit es uns am Ende reicht. Das Märchen vom superreichen Goldspiel, den Zahnarzt, ist in den 70er Jahren medial extrem hochgekocht worden, wird seitdem total gern durch die Politik und von den Medien weitergepflegt, aber die Realität ist einfach eine andere. Wir Zahnärzte, wenn man die mal anschaut, sind wir wirklich am unteren Ende der Heilberufe angekommen. Ja. Und das wissen die Politiker irgendwie nicht, also das wollen die auch nicht sehen.
Ich glaube, das ist ja schon bekannt. Ich meine, die Daten gibt's ja lang. Die Statistiken, das will ja nur nicht gesehen werden.
So ist es. Das will nicht gesehen werden, aber ich glaube, also ich habe persönlich das Gefühl, dass die Patienten, wenn man sie anspricht in der Praxis, in den letzten 1-2 Jahren das ändern. Also mir glauben sie, die älteren Patienten, die ich lange habe, die glauben schon, dass wir Probleme haben, weil sie auch merken, was so in der Gesundheitspolitik gerade abgeht, wie lange sie beim Arzt warten, wenn ich denen sage, das wird noch schlimmer, die Babyboomer hören demnächst auf, das glauben die mir. Sie glauben auch, dass Leistungen gekürzt werden, weil sie es sehen, weil sie es merken, weil der Zahnersatz in den letzten 15 Jahren nicht nur inflationsbereinigt teurer geworden ist, sondern auch so viel teurer geworden ist, weil er eben nur noch einen Festzuschuss kriegt, das hat ja auch niemand gemerkt, aber es wird so ein bisschen angenommen. Trotzdem muss man natürlich vorsichtig sein. Man hat natürlich das Problem, dass man Zahnarzt ist. Aber wir müssen bei dem Protesttag geht es darum, dass wir argumentieren, dass wir das für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für unsere Patienten tun. Weil um die geht es. Es geht gar nicht primär um uns. Ja. Es geht um das Überleben der Praxen, damit die Mitarbeiterinnen einen Job haben und dass sie auch ordentlich bezahlt werden können. Und damit die Patientinnen und Patienten eine ordentliche Leistung kriegen und auch Leute, die nicht so viel Geld haben, sich das noch leisten können.
Ja, klar. Du hast gerade jetzt schon von Kürzungen und sowas gesprochen. Sind diese Kürzungen denn schon Realität? Weil mein Wissensstand war, dass das jetzt alles rückwirkend, sage ich mal, noch stattfindet, aber man weiß noch gar nicht, muss man 20%, 30, 40 zurückzahlen, wie auch immer. Gibt es da irgendwelche Hochrechnungen oder habt ihr da Einblicke?
Also es geht um mehrere Millionen, genaue Zahlen sind noch nicht veröffentlicht worden, die rückgezahlt werden müssen. Die Zahlen sollen jetzt in den nächsten Tagen eigentlich rauskommen, also diese Rückzahlungsbescheide von der KZV, die flattern in den nächsten Wochen ein und da weiß man dann genau, was zurückgezahlt werden muss. Da muss nicht jeder gleich viel zurückzahlen. Mhm. Es wurde noch viel nachverhandelt mit den Krankenkassen, was zum Glück noch möglich war, aber jeden Fall sind ein paar Millionen zu viel an Leistung erbracht worden, was die Krankenkasse nicht bereit ist, dann auch noch zu bezahlen.
Weil bei der vorletzten Kreisversammlung, letzten war ich glaube ich nicht da, bei der vorletzten Kreisversammlung war noch mein Stand, dass eigentlich kein Verhandlungsspielraum jetzt mit den Krankenkassen war, dass man eigentlich die letzten 10 Jahre eine Budgetierung, die ja schon irgendwo vorhanden war, aber eben nicht so streng formuliert war gesetzlich, dass man die eben durch individuelle Verhandlungen in den Bundesländern immer gut umschiffen konnte, sodass es eben nicht zu großen Kürzungen kam. Und das hat sich ja jetzt geändert, oder? Habe ich es falsch verstanden?
Geändert hat sich vor allem, dass wir in 2021 am 1. Juli die Parodontitis-Therapie mit reinbekommen haben.
Klar.
Und es hieß, dass die aus der Budgetierung draußen ist. Mhm. Das heißt, dass die in einem Extratopf, also zusätzlich
kommt. Ja, ist ja immer wahr, sag ich mal.
Ist es. Und jetzt haben wir praktisch die Parodontitis, bei der ja auch viel gemacht wurde, weil es einfach notwendig ist, weil die Parodontitis eine Volkskrankheit ist, sind natürlich viele Millionen aufgelaufen, die das kostet. Und die, deshalb ist das Budget jetzt so richtig überschritten. Das war in den letzten Jahren die gleiche Regelung oder das gleiche Gesetz. Aber die war nie richtig überschritten. Das war immer nur ein bisschen überschritten. Ja. Und es hieß immer, wenn es gesamt um nur 1% bis zu 1% überschritten wird, dann wird es ausgeglichen. Das machen die Kassen. Aber sobald es mehr wird, greift es die Budgetierung oder die...
diese individuelle, also über 1% Überschreitung wird individuell gekürzt und unter 1% kriegen alle Zahnärzte eine pauschale Kürzung, wo dann recht gering ist. Das, ja, das ist für keine wirtschaftliche Bedrohung, aber diese einzelnen individuellen Rückzahlungen jetzt aufgrund dieser extremen PAR Mehrkosten, die da in das ganze System eingeflossen sind, die Beteiligten wussten da alle sehr gut Bescheid drüber, dass es ganz, ganz viele Millionen Euro kostet, auch die Krankenkassen.
Und auch da die Zahnärzte, die uns da vertreten?
Die Zahnärzte auch. Und wir haben lange darum gekämpft, dass das eben nicht in die Budgetierung kommt. Wie die Leistung eingeführt wurde, da war das Budget kein Thema.
Darf ich da eine ausschweifende Frage fragen, weil ich mich das immer gefragt habe? Wie kann es sein, dass wir Zahnärzte all diese Sachen mit uns machen lassen? Klar, das ist was Politisches, ist schon klar, aber wer entscheidet sowas am Schluss? Ne? Also kann man dann nicht einfach als Zahnärzteschaft an irgendeiner Stelle sagen, ja, aber so nicht, also dann führen wir es nicht ein oder ähnliches? Oder wo kommt das her, dass man da so am kürzeren Hebel
die
hängt?
Die PAR-Behandlungsstrecke, die kommt aus dem gemeinsamen Bundesausschuss, da haben wir überhaupt keine Chance. Die
aber auch zahnärztliche Vertreter, eigentlich, oder?
Da also sind auch zahnärztliche Vertreter drin, aber hauptsächlich Patientenvertreter, also da sind alle vertreten, aber die Patientenvertreter, denen war das ganz wichtig, dass die Patienten, dass sie den Anspruch haben und auch die Leistungen bekommen in Bezug auf die Parodontitis-Behandlung und die haben das auf jeden Fall durchdrücken wollen.
Und das heißt, also was ja aus Sinn der Patienten ja alles okay ist, ne? Aber in dem Moment, wo man eine zahnärztliche Versorgung auf privatwirtschaftliche Existenzen ausgelagert hat, und wir ja eigentlich Freiberufler sind, also ich als junger Zahnarzt habe immer noch so ein Verständnisproblem zu verstehen, dass wir das dann alles mit uns machen lassen und irgendwo an dem kürzeren Hebel anscheinend ja immer sitzen, irgendwie immer ausgeliefert sind, irgendwelche Infrastruktur kaufen müssen für ein paar tausend Euro, die dann für unter Krankenkasse einfach gefordert ist und du darfst nicht mal an der Versorgung teilnehmen. Also das ist jetzt ausschweifend, können wir mal schauen, ob wir es nachher im Podcast drin lassen, aber wo kommt dieser Zusammenhang her, dass man eigentlich ja keine freie Beruflichkeit hat, oder?
Ja, weil wir die Kassenzulassung haben, weil wir mit den Krankenkassen den Vertrag eingegangen sind, über die abzurechnen. Und dann
dürfen die Rahmenbedingungen schaffen.
Ja, eigentlich schaffen die Rahmenbedingungen. Und das ist ja das, was in den letzten Jahren immer so zu ungleich großen Schwertern geführt hat. Die Krankenkassen und die Zahnärzte sitzen eigentlich an einem Tisch und verhandeln. Jetzt kommt der Gesetzgeber und macht ein Gesetz und sagt, ihr Krankenkassen, ihr müsst jetzt nicht mehr als so und so viel Prozent Grundlohnsummensteigerung zahlen. Also der Gesetzgeber, der schießt da eigentlich so dazwischen, gibt die Vorgaben und dann sagen die Krankenkassen, gut, wenn der Gesetzgeber das sagt, dann sind wir da nicht mehr so bereit, extrem nachzugeben. Also normalerweise ist es schon ein Begegnen auf Augenhöhe unter Vertragspartnern. Das wird ausgehandelt. Also in den letzten Jahren hat das Budget einigermaßen immer ausgereicht. Da wurde noch nachverhandelt und jeder Zahnarzt konnte so ungefähr das Budget, was ja sich jetzt nicht über die Jahre extrem verändert hat, selber einschätzen. Und wenn es überschritten wurde, konnte man nachverhandeln. Und diese Nachverhandlungen, die sind jetzt aufgrund der Gesetzeslage einfach abgeschnitten. Die Krankenkasse sagt, der Gesetzgeber sagt, wir müssen nur so viel Prozent Punktwert erhöhen und dann noch diese 0,7 und dann noch 1,4% abziehen. Und dann legen die sich zurück und sagen, das sind unsere Bedingungen.
Ja, okay, kann ich verstehen. Und natürlich will man das System auch nicht dann gleich kollabieren lassen. Trotzdem meine Frage, warum sagen zahnärztliche Vertreter von uns, die ja da irgendwo gewählt sind, dann irgendwo, ja okay, das machen wir mit?
Ja, weil die vertragskassenärztliche Zulassung oder die kassenzahnärztliche Zulassung zurückzugeben, das kann man nicht einfach rückgängig machen. Vor vielen Jahren gab es dieses Modell schon mal oder diesen Versuch schon mal, ein Korbmodell. Wir in Heilbronn hatten, glaube ich, fast 90%, also oder 80-90% der Zahnärzte wären dabei gewesen. Das Problem sind einmal die 10%, die da nicht dabei sind, die wo das dann einfach nicht möglich machen, geschlossen eine Entscheidung zu treffen, dass die Patienten wirklich keine andere Möglichkeit haben. Wenn die 10% nicht mitmachen, dann haben die anderen quasi die Möglichkeit, oder dann sind die einzigen, die die Kassenzulassung noch haben.
Was ja, also 10% würden ja niemals das leisten können dann, ne? Damit würde es ja kollabieren und dann hätte man ja schon mal einen Veränderungsdrang.
Auf der anderen Seite wurde bei Korb uns damals angedroht, dass man eben die nicht einfach wieder zurückhaben kann. Mhm. Ja, das heißt, also für die Praxis ist es schon eine extreme wirtschaftliche Entscheidung, das dann wirklich abzugeben. Und auf der anderen Seite finde ich es ethisch natürlich auch so ein bisschen schwierig oder professionspolitisch würde ich das, glaube ich, ich persönlich nicht machen können, meine Patienten im Stich zu lassen. Also das ist für mich eigentlich so der Hauptgrund, warum das für mich jetzt erstmal nicht in Frage kommt. Ich finde, heutzutage darf man nichts ausschließen.
Aber das Problem sind meistens diese 10% oder lass es mehr sein. Du weißt ja im Endeffekt nicht, wie viel sagen sie sind dabei und wie viel sind im Endeffekt dabei. Und wenn es halt nicht mehr 10% sind, sondern 35, dann sind wir woanders und dann machen die auf einmal, dann musst du auf einmal auf privater Basis das Ganze machen und da hast du wahrscheinlich wirtschaftlich schon teilweise ein Problem. Und die meisten trauen sich das halt nicht, weil Arbeitgeber sein ist heute vor allem für die Kleineren kein Spaß mehr. Also das war vielleicht.
Ich meine, auch in fast allen Praxen ist es ja immer noch oft die Hälfte vom Umsatz, manchmal sogar noch einen Tick mehr. Hälfte sind ja schon die ganz gut aufgestellt sind. Also es ist ja trotzdem auch wirtschaftlich existenziell wichtig, noch diese Kassenversorgung zu haben. Deshalb, also ist weniger vorwurfsvoll, sondern das sind die Fragen, die man sich fragt. Und ich habe dabei noch ein gefährliches Halbwissen. Bin ich mal gespannt, ob ihr da noch mehr wisst. Ich hatte mal mit, ich glaube, baden-württembergischem Vorsitzenden vom FVDZ oder so ähnliche Frage diskutiert. Will jetzt niemanden Falsches nennen, irgendwem vom FVDZ. Und der hatte mir dann geantwortet, dass es wohl, als mal diese Sammelausstiege geplant wurden von den Zahnärzten, irgendeine Gesetzesänderung gab, mit irgendeinem Paragraphanhang, müsste ich nochmal schauen, in dem drinne steht, wenn dann ein kollektiver Ausstieg stattfinden würde, wäre per Gesetz nur noch GOZ Faktor 1 abrechenbar. Weiß ich nicht, wie sehr das quasi greifen könnte, aber deshalb hat der gesagt, wir können quasi gar nicht und so geschlossen eigentlich dann davon abwenden, weil wir danach unsere Privatrechnungen letztlich zu einem vollkommen irrational sinnlosen Preisen nur noch anbieten könnten. Ist da was dran? Habt ihr davon schon mal was gehört? Oder?
Ich habe es noch nie gehört und ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil also es gibt ja die Gebührenordnung für Zahnärzte und wenn ich dann entscheide, ich mache die Privatbehandlung, dann zu meinen Konditionen.
Also
ich
glaube, das. Also dann müssen wir halt in Richtung private Behandlungsvereinbarung gehen und dann, selbst wenn der Gesetzgeber da was vorgeben könnte, dann wäre es wahrscheinlich nur Erstattungen von Privaten oder was
weiß ich. Genau. Also ich finde immer, das sollte die, und ich finde, man muss da auch drüber reden können oder dürfen, die Kassenzulassung zurückzugeben. Ich finde nur, dass wir erst alle Möglichkeiten der Kommunikation ausschöpfen sollten, den Patienten zuliebe. Und weil das, glaube ich, im Endeffekt immer die besseren Ergebnisse, hoffen wir mal, die besseren Ergebnisse liefern wird, als komplett dann den Faden durchzuschneiden oder wie man das so schön sagt. Oder?
Ja, dann, wie kommt es zu diesem Datum? Also wenn ihr jetzt sagt, wir wissen noch nicht genau, in welcher Dimension die Rückzahlung letztlich stattfinden wird, weil es jetzt erst die nächsten Wochen rauskommt, dann informieren wir jetzt über Missstände, aber wissen ja noch gar nicht, wie hart uns das eigentlich wirtschaftlich trifft, oder? Also ist das nicht schwierig, dann auch in der Argumentation, selbst wenn es dann 3 Wochen später Realität wird, also wird ja jetzt jeder, der uns kritisiert, während der Diskussion sagen, ja, ihr musstet doch bisher noch gar nichts zurückzahlen.
Aber es geht ja nicht nur um die Budgetierung, da geht es ja auch um Bürokratieabbau, wovon jeder erzählt immer, das ist ja auch ein Riesenthema, was wir an Bürokratie, und da meine ich jetzt nicht nur Dokumentation, sondern auch die Sterilisationsdokumentation im Endeffekt und alles drum und dran.
Es wird PSI-Ausdruck für den Patienten.
Es wird solche Sachen.
Total nachhaltig.
Es wird ja immer mehr. Und es geht um die, es geht natürlich auch um unsere Gebührenordnung für Zahnärzte, die GOZ, die seit 36 Jahren sich nicht im Punktwert verändert hat, die nicht inflationsbereinigt wurde, die nichts verändert hat und die vor allem neue Leistungen, die man analog berechnen muss, nach dieser Gebührenordnung immer noch wird von den Krankenkassen leider die Analogleistung nicht anerkannt. Das ist eine Analogleistung, die erkennen wir nicht an. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für uns, dass das wir müssen es so machen, wir dürfen nicht anders abrechnen und die bezahlen es nicht mit der Argumentation, wir durften das nicht. Also diese Gebührenordnung ist schwierig, weil sie sehr alt ist und halt nie angepasst wurde. Und auch das ist ein großes Thema, finde ich, nicht nur die Budgetierung.
Ja. Aber man weiß auch, man kriegt, also nochmal kurz, um aufs Budget zurückzukommen, man kriegt, man hat im letzten Jahr schon diese individuellen Berechnungen bekommen und da weiß man schon ungefähr, in welchem Maß man das Budget überschritten hat und man hat so eine Art Worst-Case-Szenario an maximalen Rückzahlungen, aber diese Zeitverzögerung entsteht eben durch diese Nachverhandlungen mit den Krankenkassen. Mhm. Die sind jetzt erst abgeschlossen, das heißt, wir wissen jetzt eigentlich erst, wie war das Gesamtbudget oder wie war der der Gesamtbedarf und jetzt wird halt genau gerechnet und also wenn es wahr wird, kommt es vor dem Protesttag noch, was wir alle hoffen, aber ja, die KZV arbeitet, aber ich weiß nicht, ob es genau vorher noch reicht.
Es wird durchaus auch überlegt, ob nochmal wieder Protesttage stattfinden, weil unser Präsident der Landeszahnärztekammer ist sich, oder auch von der KZV, ist sich eigentlich sicher, dass wenn die Gebührenbescheide dann da sind, dass spätestens dann
auch der noch mehr Bereitschaft
da ist, dann wollen noch mehr auf die Straße gehen. Und dann hat man im Hintergrund vielleicht auch, dass man sowas wie früher Budgetspartag, dass man einfach mal einen Tag nicht arbeitet, also praktisch eine Demonstration oder ein Streik, wie man es nicht nennen darf, aber der dann das Positive hat, dass man auch das Budget an dem Tag nicht noch belastet, genau.
Ja, klar. Aber wenn du es gerade schon sagst, dann würden noch mehr mitkommen. Was denkt ihr denn, wie ist so die Beteiligung? Also geht's vielen Zahnärzten dann doch noch so gut, dass sie sich nicht beteiligen werden? Wie viel Prozent, glaubt ihr, werden am Schluss an dem Tag da ihre Praxis zumachen?
Ich glaube, dass es viele sind, weil das allgemeine Gefühl, wer so angefragt hat und was ich so mitbekommen habe, sind es viel mehr, als man sonst hört. Es sind normal immer die üblichen Verdächtigen, die bei den politischen Aktionen mitmachen. Es scheinen jetzt viel mehr zu sein. Es gibt auch welche, die sagen nicht, die sagen nein. Ich habe aber das Gefühl, dass eher die zu wenig, also die praktisch wirtschaftlich nicht so gut dastehen, dass die eher nicht mitmachen, weil sie Angst haben, einen Tag zu verlieren. Aber vor allem machen die Großpraxen ziehen natürlich, weil die wissen, dass sie viele sind. Wir gehen mit Mitarbeiterinnen hier in Heilbronn, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf die Straße und werden viele Menschen sein. Und das ist das, was wir auch sein wollen, weil die Bevölkerung uns sehen muss und die Presse muss uns sehen. Was wir hoffen, dass sie dann auch richtig schreibt. Wir hoffen, dass die mitbekommen, dass es um Patientinnen und Patienten und Mitarbeiter geht und nicht prinzipiell jetzt nur um uns. Natürlich geht es auch über den arbeitgebenden Zahnarzt, der immer weniger wird, wo es immer weniger davon gibt, weil es eben so desaströse Verhältnisse gibt mit Bürokratie und allem Möglichen.
Ja, ich glaube auch, dass jetzt echt mehr bereit sind, auf die Straße zu gehen oder was zu...
Aber würdest du prozentual was schätzen?
Also dadurch, dass die 83% gesagt haben, ich bin dabei...
Sind es 50, die mitmachen?
Nein, ich glaube schon, dass es sogar mehr als 50 sind.
Ich glaube auch, so zwischen 60% und 70% kann ich mir vor allem bei uns in Heilbronn gut vorstellen. Also Flying zum Beispiel hat komplett zu. Ja? Und Heilbronn Innenstadt, da sind wir auch echt viele, wo wir eine Zusage bekommen haben. Und auch im ländlichen Bereich wissen wir von vielen, dass die an dem Tag nicht geöffnet haben.
Und es ist natürlich auch so, dass gerade in kleineren Orten mit 5, 6, 7.000 Einwohnern, wenn da zwei Zahnärzte sind oder drei, die sprechen sich auch ab. Und wir in Heilbronn oder im Stadt- und Landkreis Heilbronn haben eigentlich das Glück, dass es so Konkurrenzdenken noch nicht im großen Stil gibt, wie das vielleicht in größeren Städten wie in Stuttgart der Fall ist. Das heißt, da sagt man auch, ich mach zu, du machst auch zu und es funktioniert.
Ja, okay. Wie ist es denn für alle, die jetzt zuhören, noch nichts davon wussten und vielleicht jetzt überlegen, auch mitzumachen, Zahnärzte? Ist da ein Notdienst organisiert von der KZV oder ist das kreisabhängig oder muss man sich da noch irgendwas organisieren? Weil am Schluss dürfen wir ja wahrscheinlich die Versorgung leider nicht komplett zusammenbrechen.
Genau, also von der KZV sind Notdienste organisiert, so wie am Wochenende und Feiertagen. Im Stadt- und Landkreis hat eine Kollegin, also eine Kollegin im Stadtkreis und ein Kollege oder Kollegin im Landkreis hat Notdienst. Die Großpraxen haben sicherlich für ihre eigene Praxis einen Kollegen, der die Schmerzpatienten dann betreut. Also um die Patienten, um die Schmerzversorgung müssen wir uns keine Sorgen machen. Und ansonsten kann natürlich jeder kurzfristig zu den geplanten Aktionen kommen. Es gibt von der KZVBW so eine Übersicht, wo diese unterschiedlichen, je Kreis,
die Aktionen aufgelistet sind. Kann ich die bei mir unten in die Infos reinschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Ja? Genau, das ist ein Link. Und da sieht man dann, in welchem Kreis was geplant ist. Und genau, dann kann man sich da anschließen.
Genau. Okay. Wie macht ihr es mit der Praxis und dem Team? Also Mehrbehandlerpraxis, macht ihr komplett zu, behandelt einer durch, macht ihr nur Schmerzpatienten? Und was ist mit dem Team? Stellt ihr die frei? Kriegen die es als Arbeitszeit? Ist das Urlaub? Ist das Gleitzeit? Das sind so Fragen, die ich mich frage.
Also meine Damen bekommen mit Urlaub nicht, also das sind ganz normale Arbeitszeit. Wir werden morgens uns hier treffen, werden ganz normale Schichten arbeiten. Die morgens kommen morgens, die gehen dann mit, und die anderen kommen etwas früher, die Spätschicht, weil alle mitgehen sollen. Mhm. Ein Kollege ist bei uns, weil wir Großpraxis sind, da mit zwei Helferinnen, kein Telefon besetzt, sonst ist alles zu. Und alle anderen gehen mit, es ist Arbeitszeit, und wir werden die Zeit nutzen, sonst die übrig ist, um mal einen Großputz zu machen, aber also nichts mit Patienten. Aber das denen halt, also ich kann nicht bringen, den Urlaubstag da rein zu wirken. Ich könnte ihnen den Rest freigeben, das tue ich aber nicht, weil das durchaus auch mal was hat, so ein bisschen Zeit zu haben. Die dürfen auch ein bisschen länger Pause machen am Tag, alles gut. Aber ich freue mich vor allem, dass sie da mitgehen, und ich hoffe, dass sie dann auch dabei sind. Ich hatte letzte Woche Teambesprechung und habe die so ein bisschen eingeschworen, und die sind ja politisch normal überhaupt nicht interessiert. Weder die mitarbeitenden Zahnärzte, die vielleicht ein bisschen, aber die anderen Mitarbeiter, die zahnmedizinischen Verhandlungsstellen, eigentlich gar nicht. Aber die haben schon verstanden, worum es geht. Ich habe noch das Glück, dass ich Kreisvorsitzender bin und noch zwei so Aufsteller, so ganz große, bekommen habe, die ich bei der Teambesprechung vorgestellt habe. Und haben die das gelesen und haben gedacht, oh, das scheint jetzt schon was Großes zu sein. Und dann haben wir ja teilweise auch so große Banner vor den Praxen, die auch die politisch Aktiven vor allem da haben. Aber das sehen die natürlich auch und merken, oh, jetzt ist es ernst. Und ich habe den einfach klar gemacht, wir wollen das für euch. Ihr wollt mehr Geld, logischerweise, wie alle anderen auch, weil alles mehr kostet. Und ich muss es bezahlen können. Und wenn ich es nicht irgendwann von oben kriege oder der Patient es bezahlt, könnt ihr es nirgends herkriegen.
Wie macht ihr es?
Also ich bin ja eine kleinere Praxis. Wir haben komplett zu. Mhm. Es gibt keinen Notdienst. Wir treffen uns morgens in der Praxis. Ich mache dieses Team-Meeting mit ein bisschen Briefing. Mhm. Die letzten Teamsitzungen haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben auch diesen Banner schon an das Haus außen hingehängt. Und ja, dann werden wir alle mitkommen, die da sind. Und wenn wir fertig sind mit unserer Kundgebung, dann haben sie die letzten paar Stunden, kriegen sie frei. Und also muss keine Urlaub nehmen, das ist ganz normal Arbeitszeit, und jeder darf ein bisschen früher nach Hause gehen dann.
Beschreibt nochmal kurz den Banner.
Der Banner, da hatte man die Möglichkeit auf der KZV oder von der KZV BW den zu bestellen. Da steht drauf, genau, die Patientenversorgung ist
akut bedroht. Wir beteiligen uns am zahnärztlichen Protest.
Genau.
Ja, genau. Fand ich schon cool, den Banner. Ich habe ihn bei euch draußen gesehen. Ich habe ihn bei ein paar Kollegen gesehen. Wurdet ihr darauf angesprochen? Also sind Patienten reingekommen und haben danach gefragt?
Leider zu wenige. Aber sie lesen es und
und ignorieren es. Und denken sich, und gleich muss ich wieder für die Füllung was sagen.
Kommt.
Weil das ist ja das Problem.
Ja, natürlich. Also ich werde sehr wenig angesprochen. Zu wenig für mich. Ich hatte allerdings den Banner erst seit Donnerstag hängen, also erst seit erst der dritte Tag heute. Aber ja, es ist zu wenig Feedback. Aber warum wir das machen, ist einfach im Vorhinein, dass die Patienten schon so ein bisschen sensibilisiert
sind. Dass sie es dann auch wahrnehmen, wenn es
stattfindet. Und wenn es dann kommt,
fragt man sich, was ist das?
So ist es. Und wenn es in der Presse kommt, wissen die, mein Zahnarzt hat er ja auch mitgemacht.
Und dann fragen sie vielleicht auch nochmal nach.
Ne? Genau.
Ja.
Genau. Ja, okay. Habt ihr, wenn ihr jetzt, sage ich mal, für Heilbronn so ein bisschen damit verantwortlich wart, das zu organisieren, Presse eingeladen und mit irgendwelchen Leuten Kontakt aufgenommen? Oder wie stellt man sich sowas dann vor, wenn man ja eine Wahrnehmung bekommen möchte? Ne?
Natürlich lädt man Presse ein. Ich habe es mehrfach versucht, und mir wurde auch, also wir haben es alle versucht. Es ist so, dass sie uns versprochen haben, dass wir vorher in der Heilbronner Stimme, in der Zeitung, einen Artikel kriegen, wo darauf hingewiesen wird. Aber es wurde noch nicht versprochen, dass jemand an dem Tag vor Ort ist. Das wäre für mich eigentlich das Schlimmste, wenn niemand von der Presse da wäre. In Heilbronn gibt es auch das Echo. Das Echo ist so eine Werbezeitung, eine große, wo verschiedene Sachen drinstehen. Und auch bei denen habe ich es jetzt versucht, habe noch keine Antwort. Aber also, können wir auch sowas vorstellen, weil wir es einfach in die Breite haben wollen.
Das macht mich trotzdem schon wieder gleich so ein bisschen wütend, weil da wird in der Zeitung irgendeine Mülltonne abfotografiert, wo zwei Müllsäcke neben dran stehen, was schrecklich sein kann, wenn das immer am gleichen Waldspielplatz ist und so weiter. Verstehe ich alles. Aber wenn dann tatsächlich ein ganzer Berufsstand, sage ich mal, Teil der medizinischen Versorgung die Leute einlädt, nur weil man Zahnärzte sind, bei den Kinderärzten haben sie tolle Artikel geschrieben, ja, bei den Apothekern haben sie tolle Artikel geschrieben und ich bin mal gespannt, was bei uns dann die Presse sein wird. Ich hoffe, dass auch da, sage ich mal, irgendeiner kommt, sich informiert und spätestens, wenn er sich informiert, hat er ja gar keine Chance, als dass er es in einer gewissen Weise darstellt.
Also ich habe vor allem diejenige Person eingeladen, die in Heilbronn bei der Heilbronner Stimme dafür zuständig ist, habe aber jetzt bei der letzten E-Mail noch einfach zwei mehr draufgeschrieben, weil ich einfach wollte, dass sie ein bisschen Druck kriegt und habe jetzt direkt gehört natürlich, dass sie der Ansprechpartner ist und niemand anders und ich den Chefredakteur nicht mit reinnehmen muss ins CC.
Naja, also war schon, sage ich mal, ein positives Aufeinandertreffen mit der Zeitung.
Ja, also man muss da, glaube ich, gefühlt öfter nachhaken, dass da wirklich was passiert. Und ob was passiert, hoffen wir. Also wollen wir hoffen, dass überhaupt kommt.
Also es wird sicherlich in Baden-Württemberg wird das gesehen werden, weil es eben schon große und noch drei andere Bundesländer mitmachen. Berlin macht ja auch noch mit, das Saarland und Niedersachsen. Da wird schon was kommen in der Presse. Aber schön wäre es halt auch, wenn es in der Lokalpresse zu lesen wäre.
Total. Warum machen andere Bundesländer nicht mit? Also wie kommt es zustande, dass das jetzt Baden-Württemberg trifft? Also ist unsere Kammer so schlecht aufgestellt, dass wir so viel Kürzungen haben? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich meine, natürlich bundesweit wäre noch interessanter. Dann würde es vielleicht bei NTV landen. Dann würde es jeder morgens beim Kaffee trinken oder so. Oder ja.
Gerade bei der Budgetierung gibt es Unterschiede in verschiedenen Bundesländern, wie die Auszahlungsmodi sind. Die einen haben mehr Druck, die anderen haben weniger Druck. Aber es ist natürlich so, auch in der Standespolitik ist es so, dass da teilweise nicht nur miteinander gekämpft wird, sondern leider auch gegeneinander.
Klar, ja.
Und da scheinen natürlich Probleme zu sein, wenn dann da jemand draufkommt von unseren 16 Bundesländern und sagt, komm, das machen wir. Dann sagen die sich gut mit dem verstehen, machen wir. Also wenn praktisch der Präsident es mal anspricht oder irgendjemand anders. Und andere sagen halt nein. Allerdings gibt es auch andere Aktionen in anderen Bundesländern an anderen Terminen, die auch teilweise nicht Protestaktionen, sondern irgendwelche Banner oder so Werbung sozusagen für die Zahnärzte. Aber es wäre natürlich wünschenswert und ich glaube, das sehen alle so, wenn das deutschlandweit wäre.
Und da war jetzt euer Eindruck, dass das halt nicht zustande kam, weil die Zahnärzteschaft halt einfach nicht geschlossen genug ist und dann hat man eben sich darauf geeinigt, ja gut, dann machen wir es zumindest in Baden-Württemberg. Also kann man es so zusammenfassen?
Genau, also die anderen Bundesländer, die der Andi gerade schon erwähnt hat, die konnten wir überzeugen, dass sie am gleichen Tag mitmachen.
Ging das von Baden-Württemberg aus, oder?
Ausgehend von Baden-Württemberg. Ah, ja. Also unser Präsident und der Vorstand von der KZV, der Dr. Tombott, der hat da den Kontakt aufgenommen und die paar Bundesländer, die waren mit dabei und die anderen wollten entweder lieber ihr eigenes Ding machen oder haben jetzt nicht so entweder eine gute standespolitische Führung, die da auch bereit ist, sich ein Risiko einzugehen, weil es ist ja schon so ein Protesttag zu organisieren. Kann ja auch.
Na klar, ist aufwendig, klar, ist alles auch Zeit neben der Praxis. Das ist ja bei, ist sowas ehrenamtlich eigentlich? So Kammermitgliedschaft, also Vorsitz oder so?
Also ich weiß gar nicht. Vorsitz nicht, aber
solche Sachen.
Auch das ist ein Ehrenamt.
Kammer ist Ehrenamt. KZV gibt es drei hauptamtliche Vorstände, alles andere ist Ehrenamt.
Ja, okay. Ja, also ich finde es ein ganz spannendes Thema und ich bin natürlich gespannt, was dann das Echo sein wird medial. Ich glaube, es ist ein grundsätzliches Thema, dass man das jetzt mal thematisiert. Ne? So wie du es vorhin schon gesagt hast, das sind ja keine Punkte, die jetzt nur deshalb gekommen sind. Es geht nicht nur ums Budget. Es geht um viele, viele Punkte. Budgetierung, Telematik, Infrastruktur auf dem Rücken von irgendwelchen privatwirtschaftenden Menschen, die eine Versorgung einfach abbilden möchten in der Gesellschaft oder Zahnärzte. Ne? Viele, viele Punkte, glaube ich, die über die Jahre jetzt eine Unzufriedenheit und auch schwierigere Bedingungen geschaffen haben. Und gerade jüngere Leute, also ich gerade auch, der so Übernahme, Gründung und so weiter in der Phase ist, der sieht, wie eng das ist. Ne? Da geht es natürlich Praxen, die jetzt schon etabliert sind, seit 10, 15 Jahren laufen, vielleicht keine Schulden mehr abzuzahlen haben, viel besser. Also man wird, glaube ich, das zukünftig auch immer mehr sehen. Deshalb, ich persönlich finde es super, dass ihr euch einsetzt. Finde es toll, dass ihr das organisiert habt. Finde es gut, dass es da hoffentlich was gibt, was gesehen werden kann, weil nichts machen ist auch falsch. Ja?
So ist
und
es,
ja. Nichts machen, nur weil man denkt, das könnte vielleicht auch falsch wahrgenommen werden, ist auch schlecht. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn man genug informieren würde, also wenn die Leute sich genug damit auseinandersetzen würden, und ich bin einfach der festen Meinung, dass sie es nicht tun oder Politiker mit Absicht es dann ignorieren und es halt einfach laufen lassen, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, kann man ja gar nicht anders, als zu sagen, ja, es ist schwierig. Und das ist doch eigentlich was, wo man jetzt nochmal an alle Kollegen auch appellieren könnte, oder? Also, dass man sich da ein bisschen solidarischer zeigen muss und wir am Schluss nur in der Menge, in der Masse irgendwo auch ein System verändern können, oder?
Genau. Also wir werden nicht wahrgenommen, wenn wir nur ein paar auf die Straße gehen, sondern wir müssen da geschlossen gegen demonstrieren, sonst
ja. Und ich glaube, man muss auch einzelne Patienten einfach immer mal wieder anstacheln, denen man vertraut, weil dir glaubt kein Patient, wenn du sagst, die Gebührenordnung für Zahnärzte ist 36 Jahre alt, dann sagt er, ja, wenigstens haben sie die Inflation. Sage ich, nein, wir haben dasselbe. Und ich sage dann im gleichen Satz, natürlich war vor 36 Jahren das vielleicht ein bisschen viel. Daher kommt ja auch unser Ruf. Aber jetzt ist halt viel zu wenig, weil 36 Jahre gar nichts ist halt schon ein Problem.
Ja klar, also man versteht ja auch, wo die ganzen Regularien herkommen. Die kommen aus einer Zeit, wo es natürlich auch ausgenutzt wurde. Ne? Also natürlich. Manche Vorurteile, manche Regelungen, die sind aus gewissen Gründen da. Das ist einfach so.
In den 80er Jahren gab es Zahnersatz, gab es 100%
ja.
Zahnersatz.
Ja. Da wurde jede Füllung zur Krone.
Was heißt jede Füllung zur Krone?
Nein.
Ja, also aber wenn es eine größere Füllung war, haben wir
noch extra bezahlt sozusagen.
Ja. Natürlich, und das war natürlich was anderes. Und daher kommt natürlich auch der Ruf. Und der ist auch natürlich bis zu einem gewissen Grad von damals verständlich. Aber es hat sich halt leider alles verändert, beziehungsweise nichts verändert, beziehungsweise die Gebührenordnungen haben sich nicht verändert.
Also die Finanzierung hat sich nicht verändert, aber die ganzen Auflagen mit dem ganzen Hygieneaufbereitung, diese ganzen Sachen, das ist alles noch on top gekommen.
Das hat alles mit der Zeit Schritt gehalten. Ne?
Genau, nur
alles
die Gebührenordnung
zum Wohle des Patienten
nicht.
Natürlich. Ja, aber wenn ich dann schon mit zwei Berufspolitikerinnen hier sitze, dann kann ich an der Stelle auch nochmal ausschweifen, weil ich mir da schon auch viele Gedanken oft mache, weil die Wahrnehmung des Patienten, die Wahrnehmung ist ja deshalb oft auch so negativ, weil wir ja gar nicht ganz fair, offen und transparent kommunizieren können oft. Das liegt auch an der GOZ, das liegt aber auch an der Rechtsprechung letztlich, weil wir haben einen niedrigen Punktwert. Wir müssen letztendlich alles steigern, um irgendwo auf Kassenniveau zu kommen und auch noch weit weg von wirtschaftlich dann zu sein. Ja? Das heißt, man muss alle Faktoren anheben. Faktoren anheben bedeutet immer, einfach von den Regeln her, man muss es begründen. Und die Begründung muss medizinisch sein. Und das ist doch was, was man als Berufsstand, und das verstehe ich nicht, dass wir es nicht ändern, das ist halt anscheinend Gesetz und Vorgabe, aber das ist doch was, was uns dazu führt und bringt, dass wir andauernd Begründungen anführen müssen, die natürlich alle stimmen, ja, weil das ist ja ein öffentlicher Podcast, den wir hier aufnehmen, die natürlich alle stimmen, aber in der Argumentation mit dem Patienten natürlich super schwer sind. Also immer wieder über Wangendruck, über große Zunge, über Speichel, über schwer erreichbares Gebiet zu reden, statt einfach mal zu sagen, aus wirtschaftlichen Gründen muss es angehoben werden. Und da gab es ja aber Rechtsprechung, dass wirtschaftliche Gründe nicht angeführt werden dürfen, um Faktorsteigerungen zu begründen. Und ich glaube, das ist doch was. Der Patient ist ja nicht dumm. Ja? Wir dürfen dem Patienten aber nicht sagen, man macht's aus rein wirtschaftlichen Gründen,
so ist
man immer in dem Zwiespalt gefangen zwischen irgendwelchen Alibi-Argumentationen und der Patient nimmt das natürlich wahr, geht nach Hause und denkt sich, da ist vielleicht ein Stückchen Wahrheit dran, aber am Schluss will der auch einfach mehr Geld haben und sagt's mir nicht so. Und das, weil man es nicht sagen darf. Und das ist doch ein systematisches Problem, das halt auch einen riesen Vertrauensverlust in der Gesellschaft hat und auch letztendlich diesem Ruf so negativ zuträglich ist.
Die denken natürlich teilweise, dass wir das machen, um mehr Geld in die eigene Tasche zu wirtschaften. Dabei müssen wir es einfach machen, um unseren Betrieb aufrechtzuerhalten. Man muss es erhöhen. Es geht nicht. Du kannst um 2,3-fachen Faktor oder wie es früher mal gedacht war, zum 1,0. Ja. Du kannst dafür nicht behandeln. Ich meine, der 3,3-fache ist ja anerkannt, was ja auch ein komisches Konstrukt ist. Allein das, seit ich arbeite, seit über 20 Jahren, überlege ich mir jeden Tag mehr oder weniger, warum ist der normale Satz nicht 1,0, sondern 2,3? Und jeder Patient denkt ja, 2,3 ist schon 2,3-fach.
Ja, ist so.
Und das ist diese Krux, also das ist das Unglaubliche einfach, und es passiert nichts. Und wenn, wie gesagt, irgendwas passieren soll, müssen wir halt sowas machen, sonst wird definitiv nichts passieren. Warum nicht? Weil alle Beamten in Deutschland privatversichert sind und die GOZ die Privatversicherten anspricht, sprich, wenn die das erhöhen, dann müssen sie ja mehr bezahlen. Der Staat, der es erhöht, muss dann mehr bezahlen, und deshalb wird es auch gering gehalten. Ich habe letztens meinen Patienten gefragt, der ist Tierarzt, die haben ja die neue TOZ bekommen, die Tierarzt.
GOT. Gebühren auch für Tierärzte.
Genau. Aber die geht bis 4,0, kann man steigern. Aber die Staatstiere darf man nur bis 1,0 steigern. Ich habe ihn gefragt, ob das stimmt. Er hat dann gesagt, das weiß ich nicht, ich habe keine Staatstiere. Hat sich informiert und hat mir eine E-Mail geschrieben, ich hätte recht. Staatsbedienstete Tiere dürfen nur mit 1,0, und da ist das Problem wieder. Da wissen wir, woran es kommt, weil Staatstiere gibt es natürlich wenige, und die dem Staat dienen, aber Beamten gibt es halt viele.
Ja, klar. Ich meine, das ist halt alles ein riesensystematisches Problem, ne? Weil dann muss man einfach sagen, dann kann der Staat ja eigene Strukturen schaffen. Dann stellt er sich halt, macht irgendwelche Polikliniken, macht irgendwelche Kooperationsverträge mit Unikliniken, stellt da Zahnärzte an, macht halt dort die eigene Versorgung oder wie auch immer. Aber ich meine, das sind systematische Umbrüche, die wir jetzt nicht so leicht lösen können, ne? Von dem her finde ich es schon mal gut, dass wir erstmal aufmerksam machen, dass da was ist und dass es vielleicht auch wahrgenommen wird. Was wollt ihr noch sagen?
Weil du gerade diese großen Strukturen angesprochen hast, das ist ja eigentlich gefühlt genau das, was unsere Regierung gerade will. Am besten so Ambulatorien wie in der DDR früher, 9-to-5-Job. Aber da, das sind genau die Bedenken, die wir haben, dass das der Qualität und
wie der Patientenversorgung, an der Stelle Zahnärzte?
Wir Zahnärzte, also die Zahnärzteschaft, dass die Patientenversorgung, dass da drunter leidet, weil, also man hat in der DDR schon gesehen, die qualitativ gute Arbeit ist da nicht unbedingt gemacht worden im Vergleich zu den niedergelassenen Zahnärzten. Und das glaube ich einfach, dass die Patientenversorgung enorm drunter leidet, und das wollen wir einfach nicht für unsere Patienten.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Trotzdem ist das ja ein Weg, wie ihn zum Beispiel auch Schweden oder so geht, ne? Da gibt es staatliche Kliniken, da gibt es dann private Kliniken, und bei den staatlichen Kliniken ist alles so ineffizient, weil alle mit irgendwelchen Festgehältern arbeiten, dass die Wartezeiten enorm groß sind, und jeder, der sich es aber nicht leisten möchte und oder kann, ist dort abgesichert und versorgt mit halt entsprechenden Wartezeiten, und alle anderen, die sich es halt leisten können, gehen in privatzahnärztliche Kliniken, und die können rein wirtschaftlich das so gestalten, dass es halt für sie funktioniert und dass es zur Qualität und allem halt passt. Fand ich immer ein sehr attraktives Modell. Also mein Gedanke wäre wünschenswert, dass man in diese Richtung käme. Aber natürlich der Weg dahin ist schwierig, weil von heute auf morgen 50% der Einnahmen in der Praxis wegbrechen zu lassen, weil man jetzt plötzlich keine Kassenversorgung mehr macht, ist natürlich undenkbar. Deshalb muss das System erstmal irgendwie weiterlaufen. Und ich glaube aber, genau das ist ja das Problem. Wir drehen uns halt im Kreis.
Genau.
Ja?
Und ich glaube, auch diesen aktuellen Stand der Zahnarztversorgung könnten wir nicht halten in so einem System.
Ja, aber jetzt rein junger Zahnarzt, der da jetzt viel Frust auch mit verschiedenen Sachen und Finanzierung und sonst was hat, ne? Aber ja, dann ist halt so. Ja, also die Länder, das sieht man ja oft, das hat damals mein Professor an der Universität gesehen, ihr werdet später verstehen, ihr macht quasi die Zahnmedizin, die die Kasse vorgibt. Und zwar hatten wir einen Schüleraustausch mit Kanada, und da wird ganz viel Amalgam gezahlt. Und die machen bis heute super viel Amalgam, parapulpäre Stifte und so weiter. Funktioniert auch vieles sehr gut, ne? Ist ja jetzt nicht nur ein schlechter Werkstoff. Aber den Satz fand ich so gut, ne? Also ihr werdet am Schluss die Zahnmedizin machen, die halt irgendwo der Gesetzgeber vorgibt, ja? Und das definiert letztlich irgendwo auch das Erscheinungsbild der Menschen.
Das ist definitiv so.
Amalgam ist jetzt aber ein super Beispiel. Das wird ab nächstem Jahr verboten. Mhm. Was sind die Alternativen? Was können wir unserem Kassenpatienten als alternativen Füllungswerkstoff anbieten? Was dürfen wir machen? Amalgam steht nicht mehr zur Verfügung. Die Krankenkasse wird nicht in der Lage sein, die mehrschichtige Kompositfüllung für jeden Kassenpatienten wie bei den unter 16-Jährigen zu bezahlen. Also einmal geht es nicht und sind sie auch nicht bereit dazu. Von daher stehen wir da wieder vor einem Problem, was man nicht so einfach lösen kann.
Ja.
Die Kasse sagt, das gibt's und wir müssen jetzt gucken, wie wir da, was für Materialien wir
verstehe ich.
Erlauben.
Da habe ich auch, Gedanken dazu. Und zwar, es ist ja aber wahrscheinlich für uns Zahnärzte angesichts dessen, dass dieses System eben, sobald es im Bereich der Kassenversorgung ist, keine Freiberuflichkeit mehr ist, nicht selbst gestaltet werden kann und damit wirtschaftlich überhaupt nicht gestaltbar und auch nicht dann in der Zukunft irgendwie an Kostensteigerungen und so weiter anpassbar ist. Es wäre für uns, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, wenn die dann auch noch die weiteren Füllungen mit in die Kassenversorgung nehmen. Weil dann hat man die Zuzahlung nicht mehr, kommt da nicht mehr raus. Also das ist für uns, aufgrund dessen, wie das System ist, ja auch viel, viel, viel schlechter.
Das fordert man hier.
Genau.
Die Standespolitik weiß genau Bescheid, dass darüber wird nicht gesprochen. Die
Mehrkostenregelung ist zu kurz gedacht, wenn man sagt, das muss in dieses System rein. Sondern man muss ja eigentlich mittlerweile froh sein um jede Versorgung, die eben nicht in der Kasse ist. Und nochmal abstrakter gesehen, mal aus der Zahnarztrolle raus. Man muss sich ja auch wirklich als Gesellschaft fragen, was möchte ich als Gesellschaft als grundsätzliche Leistung für jeden anbieten? Und das bedeutet ja nicht, dass nicht jeder, der möchte, sich noch mehr leisten kann. Schöne weiße Zähne, Keramiksachen, Implantate, feste Zähne und so weiter. Das muss jeder, der da den Staat kritisiert, immer sich einmal überlegen, möchte ich als Gesellschaft die Beiträge so nach oben treiben, dass am Schluss jeder, egal ob er selbst dazu sich eingebracht hat oder nicht, eben XY sich leisten kann. Und da muss man ja schon auch sagen, da wäre es mir lieber, dass mir die Herz-OP bezahlt wird, als die perfekten schönen Zähne. Und da möchte ich die Zahnmedizin nicht schlecht reden, weil wir haben einen großen Anteil an Selbstwertgefühl, an Kommunikation, an Mundgesundheit und allgemeiner Gesundheit. Das wissen wir alle, ja. Aber trotzdem muss man als Gesellschaft ja sagen, dafür funktionieren halt auch viele Sachen. Da ist das System ja nicht schlecht, um jetzt mal am Ende vom Tag nicht nur zu meckern.
Auf jeden Fall. Und die Überlegung gibt es ja auch immer, dass man die Zahnmedizin komplett aus dem GKV-System rausnimmt.
Ja, weil,
wenn man
und nur Schmerzbehandlung
ist, letztlich. Ist das alles angeeignet. Es gibt wenige angeborene Anomalien, die natürlich da dann nicht runterfallen. Mhm. Aber eine Karies entsteht, wenn der Zahn einfach nicht sauber geputzt wird, in der Regel.
Ja.
Und das ist selbstverschuldet. Also die Gedanken gibt es immer. Aber wie vorhin schon erwähnt, wir versuchen das auf kommunikativer Ebene für uns ist die besten Rahmenbedingungen eben zu erarbeiten und da versuchen wir eben das gemeinsam mit der GKV zu machen.
Ja, aber wobei ich glaube, also wenn ich so einen Appell an alle Berufspolitiker mitgeben darf, ich glaube, schleichend immer weiter ins Private zu rutschen, wäre trotzdem wahrscheinlich gut. Es würde zwar bedeuten, dass trotzdem die Praxen kleiner werden, dass natürlich immer mehr ein Patient aufgehalst wird, klar. Aber es gibt viele Staaten, wo das so ist. Kanada
geht ja auch schon seit Jahren dahin.
Genau. Und deswegen
ist ja auch vom Gesetzgeber so gewollt. Dann soll es halt sagen. Dann soll er halt sagen, wir wollen es dafür nicht ausgeben. Dann wissen alle, woran sie sind.
Ja.
Aber mit sowas macht man sich dann auch wieder unbeliebt. Und das traut sich heute dann auch kein Politiker mehr, ne?
Genau. Deswegen haben sie erstmal die PR-Strecke eingeführt, damit sie was Gutes für die
Patienten machen. Ja, haben sie gesagt, jetzt wird richtig gut
versorgt.
Wir haben das auf den aktuellen Stand der Zeit gehoben.
Und auf wessen Rücken wird es ausgetragen finanziell? Ja. Auf unserem.
Genau. Ja. Schon hart. Aber ich möchte immer positiv schließen. Also grundsätzlich ist es ja trotzdem noch eine gute Versorgung, die wir anbieten in Deutschland. Und wir müssen jetzt einfach schauen, dass man halt die Rahmenbedingungen schafft und im besten Fall halt nicht mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen arbeiten muss. Dann würde man wahrscheinlich auch mehr Vertrauen schaffen bei den Patienten und informieren, aufklären und solidarisch miteinander arbeiten, weil der Podcast wird ja hauptsächlich von Zahnärzten gehört. Ich glaube, wir müssen einfach miteinander dann auch Ziele angehen und dieses Zusammenarbeiten fällt uns oft schwer, ja, ist klar. Aber da möchte ich an alle nochmal appellieren, dass wir gemeinsam halt die Zukunft gestalten können, wie wir Zahnmedizin leben wollen.
Das war ein wunderschöner
Aussatz.
Dem ist nichts hinzuzufügen, weil
so von meiner Seite. Super. Danke für das schöne Gespräch. Danke für die Einblicke. Ich hoffe, so ein paar kritische Fragen waren jetzt für euch okay. Aber ich glaube, das ist das, was die Hörer auch immer schätzen. Ne? Das sind die spannenden Themen. Das ist das, was man diskutieren muss eigentlich.
Klar.
Dafür ist der Mundauf-Podcast da, dass wir den Mund aufmachen. Vielen Dank.
Sehr cool.
Okay. Dann hört rein, lasst mal in den Kommentaren einfach wissen, wie ihr das Ganze seht, ob ihr teilnehmt, ob ihr von den Protesttagen vorher schon was wusstet, und hört wieder rein, wenn die nächste Folge Mund auf Podcast kommt. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.